zu sagen, ich muss jetzt den Sack zusammenbinden und zwei Henkel dran machen, damit ihr das, was ihr gehört habt, nach Hause tragen könnt. Eine nicht ganz einfache Aufgabe. Das Thema, wie gesagt, von der hässlichen Wut zum guten Zorn, sagt etwas aus, dass wir nicht aufhören können, zornig zu sein. Das geht nicht. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und wir können aber lernen, und das geht ja nicht einmal, also es gibt jetzt keinen Trick, wie man das ein für alle Mal machen könnte, sondern wir sind dabei, uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen, und das sind ja immer Prozesse. Aber durch Gottes Kraft kann der Zorn verwandelt werden, eben von der hässlichen Wut in einen Zorn, der Gott gefällt. Und das soll in diesem Vortrag zum Ausdruck kommen. Dr. David Paulsen, der auch schon erwähnt wurde, und sein Buch Richtig Zornig, ich möchte das nochmal sagen, ihr kriegt das geliefert, sobald es fertig übersetzt und gedruckt ist, werden wir euch, das wäre eigentlich als Konferenzbuch gedacht gewesen, jeder Teilnehmer kriegt das sozusagen geschenkt, das werden wir euch nachliefern, weil es nicht geklappt hat auf diese Konferenz hin. In diesem Buch gibt Paulsen eine Richtung an, wie das geschehen kann, und er stellt 8 Fragen dazu. Nun stellen wir uns einmal vor, wir werden dabei gefilmt, wie wir in einer bestimmten Situation zornig werden. Normalerweise geht das ja sehr schnell und automatisch, was sich da im Kopf abspielt und wie ich mich dann verhalte. In der Zeitlupe ist es immer ein bisschen hässlicher, oder so. Das ist nicht besonders schön, aber das hilft manchmal, weil bei einer Zeitlupe kann man dann auch Stopp und genau diesen Moment, genau diese Reaktion, genau diese Situation anschauen und was eben dahinter steckt. Und diese 8 Fragen sind sozusagen die Pausen im Film, die uns einmal mehr helfen, was geschehen ist und wie wir reagiert haben, was die Konsequenzen sind, das zu reflektieren und uns dann zu fragen, nun, wie kann Gottes Evangelium in diese Situation hineinsprechen, damit Veränderung eben geschehen kann. Die ersten 4 Fragen, die beschäftigen sich mehr mit der Analyse, also mit dem Problem, was ist geschehen. Wir haben das schon in verschiedenen Vorträgen so ein wenig angeschaut. Es ist also einiges natürlich Wiederholung. Das ist ja auch gut, weil es etwas festigt, was man vielleicht flüchtig angefangen hat zu verstehen oder zu begreifen. Und darum ist es eine gute Zusammenfassung eigentlich. Nochmal, diese Fragen sind keine 8 Schritte, 8 einfache Schritte zum Erfolg. Sie sollen aber den Moment eben des Zornigwerdens verlangsamen und sollen dazu dienen, dass das Evangelium von Gott, dass es uns da erreicht, wo eben die Situation oder wo das alles stattfindet oder es mit dem Englischen zu sagen, where the rubber meets the road, also da, wo der Gummipneu die Straße berührt, da, wo es konkret wird, mitten im Alltag. So wollen wir nun etwas genauer hinschauen, was wir tun, was in unserem Herzen vorgeht und wie die Kraft des Evangeliums eben konkrete Veränderung bewirken kann. Die erste Frage, das haben wir schon miteinander öfters jetzt angeschaut, was ist meine Situation? Das ist hier dargestellt mit dem grünen Pfeil, ich, das ist dargestellt mit einem Herzen und mit einem Kreis darum, das ist ein Symbol für den ganzen Mensch, also das Außenrum ist der Körper und das Herz, das ist die Seele oder der Geist oder der innere Mensch. Die Bibel braucht dafür verschiedene Begriffe, das Herz, die Gedanken, das Sinnen, die Seele, der Geist, all dies, der innere Mensch, das wird hier mit dem Herzen dargestellt. Also, ich bin ja aus einem Grund zornig geworden. Was ist die Situation? Welcher Mensch, welches Ereignis hat mich frustriert, hat mich genervt, hat mich zornig gemacht? Was kommt da auf mich zu? Was ist auf mich zugekommen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage dann, ja, wie reagiere ich jetzt? Was denke ich im Moment? So wie der junge Thomas da Dinge aufgeschrieben hat. Was sind meine Gedanken? Was fühle ich? Was habe ich gesagt? Was habe ich gedacht? Man könnte ja auch sagen, welcher Film hat sich jetzt gerade in meinem Kopf abgespielt? Ich mag mich an eine Situation erinnern, die mich unglaublich wütend gemacht hat, und in meinem Film, in meinem Kopf fand ein Film statt, den dürfte ich nicht zeigen hier, weil da war ziemlich viel Gewalt mit dabei. Also manchmal haben wir keinen Gedanken, sondern wir sehen bildlich, wie ich etwas am liebsten tun würde, und das ist dann wie ein Film. Was für ein Film spielt sich da ab? Wie handle ich? Was sage ich? Wie sage ich es? Was ist der Ton? Ist es sanft oder aggressiv oder knapp oder kurzer, flacher Atem? Was geht da wirklich vor? Was kommt aus mir heraus? Wut, vielleicht auch Verzweiflung, ein bisschen Traurigkeit, schwingt vielleicht ein bisschen Hoffnungslosigkeit mit. Was passiert mit meinem Körper? Das sind die Reaktionen, die aus mir hervorkommen, meinem inneren Herzen, aber auch meinem Körper. Wie reagiert hier mein Körper? Die dritte Frage dann, die Frage dessen, was wir schon eben auch angesehen haben, die Reaktion, die Art und Weise, wie ich reagiere, sagt ja etwas über mein Motiv aus. Und auch hier haben wir schon das festgehalten, wir machen oft den Fehler, wir sagen, ja, ich bin zornig geworden, eben weil XY, weil ich ihr oder ihm schon 100-mal gesagt habe, er soll die Zahnpastatube von hinten aufrollen. Und er drückt sie immer noch in der Mitte aus. Das ist zum Zornigwerden. Was ist mein Motiv? Ich denke, das ist nicht das Motiv, dass ich zornig bin, weil der seine Zahnpastatube falsch. Ich bin zornig geworden, weil meine frisch reparierte Autotür schon wieder eine Beule hat und niemand weiß, woher. Das tönt plausibel. Das ist ein Grund zum zornig werden, oder? Wir haben immer Gründe. Das Volk Israel hatte viele Gründe, in der Wüste zornig zu sein. Die Hitze, der Staub, 40 Jahre lang Manna. Immer war alles knapp. Es war immer alles knapp. Das Wasser war knapp, das Brot reichte nur für jeden Tag aus. Der Mose, der wirklich keinen Plan hat, wohin es geht. Die feindlichen Städte, die wir immer großräumig umwandern müssen. Und so weiter und so weiter. Viele, viele Gründe, warum diese Leute Grund hatten, zornig zu sein auf Mose und auf Gott. Gott lässt dann Israel aber wissen, was denn die richtigen Motive ihres Zorns waren. Er sagt, du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, damit du erkennst, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Deine Motive. Gott hat die Israeliten so lange wandern lassen in der Wüste, in diesen schwierigen Situationen, damit genau das geschieht, damit, ich meine, Gott musste nicht erkennen, was in ihren Herzen ist. Das mussten sie selber erkennen. Und das brauchte Zeit, offensichtlich. Und hier müssen wir ehrlich werden. Hier finden wir die Motive, was eigentlich das Motiv ist, der Grund. Was will ich im Moment des Zorns? Was muss ich dringend haben, ohne dass ich nicht leben will? Oder wovor fürchte ich mich am meisten, dass ich von mir weisen will mit meinem Zorn? Was liebe ich im Moment des Zorns am meisten? Manche Leute werden high vom Zorn. Das gibt auch, ich meine, da passiert ja auch körperlich etwas, da wird was ausgeschüttet und das kann ein gutes Gefühl sein, das Zorngefühl, das verleiht mir Kraft, Stärke und auch ein bisschen Autorität. Was ist das Motiv dahinter? Was ist das Zentrum meiner Wünsche und eben meiner Begierden, meiner Hoffnungen? Alle diese Fragen weisen mich auf das, was mich letztlich regiert, was mich steuert und was mich wirklich beherrscht. Oder was wir eben auch sagen und schon oft gesagt haben, was meine Begierde ist. Wir können das nicht genug betonen, diesen Jakobustext. Daher kommt der Zorn, der sündhafte Zorn, aus unseren Lüsten. Das ist das Tiefste, unsere Lust, unser Begehren. Nun, die Begierde im Griechischen, der Begriff Begierde, bedeutet grundsätzlich keinen negativen Beigeschmack. Grundsätzlich, das Wort für Begierde kann man übersetzen mit starkem Verlangen. Und das ist ja nicht schlecht, oder? Jesus sagt einmal, wenn wir das so übersetzen würden, ich habe Begierde, mit euch das Mahl zu feiern. Das ist das gleiche Wort. Ich habe das starke Verlangen, jetzt mit euch das Mahl zu feiern. Das ist das gleiche Wort. Die Begierde. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, empfangt ihr es nicht, weil ihr übel bittet. Gott sieht die Motive an. Warum bittest du darum? Ich kann es dir nicht geben, weil ich kann dir nicht deine Begierde erfüllen. Das kann ich nicht, sonst würde ich etwas Falsches tun. Ich würde dir helfen, einen Götzen noch mehr anzubeten. Das kann ich nicht und darum kann ich es dir nicht geben. Unser ungerechter Zorn also ist die Auswirkung unserer Begierde. Wir wollen etwas unbedingt oder unbedingt vermeiden, bekommen es aber nicht oder können es aber nicht vermeiden. Und das bringen wir durch diesen Zorn zum Ausdruck, durch diese ganzheitliche Reaktion, die sagt, das ist schlecht, das ist falsch, das ist böse. Und wir ersetzen Gott durch das, was wir wollen. Die nächste Frage ist wichtig, weil sie uns eigentlich so ein bisschen in die Zukunft weist, oder vielleicht haben wir das wahrscheinlich auch schon erfahren. Was ist die Konsequenz, wenn wir so weiter handeln? Negative Konsequenzen könnten zum Beispiel sein, ein kaputtes Glas. Das ist noch nicht so schlimm, oder? Dass ich in meiner Wut ein Glas zerschlage. Vielleicht ein verschüchtertes Kind, das immer unter dem Zorn seines Vaters leidet. Das wäre schon etwas tragischer. Eine zerbrochene Ehebeziehung, auch das ist eine Konsequenz von Zorn. Vielleicht auch eine Kündigung, weil der Mitarbeiter seinen Zorn nie unter Kontrolle hat, wird er zu belastend für seine Mitarbeiter. Vielleicht auch nur schlechter Schlaf. Zornige Menschen schlafen in der Regel nicht so gut, Magenschmerzen oder sonst somatische Auswirkungen, die dem Körper nicht gut tun. Vielleicht ist es auch eine Buße oder mehrere Bußen wegen überhöhter Geschwindigkeit im Zorn. Oder mach mal da vorne! Und dann ist grün und dann... Und schon blitzt es. Lügen, eine Folge von Zorn oder auch Ausrede. Ausreden. Ein Beispiel, das lasse ich jetzt, aber die Sache ist, diese biblische Regel, die ist sehr wichtig, die besagt, wir ernten, was wir säen. Und in dieser Frage der Konsequenzen beschreiben wir eigentlich die Ernte, weil unser Handeln ist das Säen und die Konsequenz ist die Ernte und da gibt es kleinere oder größere Ernten und da müssen wir ehrlich sein, darüber nachdenken. Wie gesagt, das sind die ersten vier Fragen, die das Problem behandeln. Und wenn wir einmal anhalten und eine konkrete Situation auf diese Weise untersuchen, dann bekommen wir ein etwas umfassenderes Bild von unserem eigentlichen Problem. Hier präsentiert sich unsere Versuchung in schillernden Farben. Was ist die Versuchung? Und wo bin ich gestolpert? Wo wurde ich von der Versuchung ergriffen und habe mich da packen lassen? Erst in der fünften Frage kommt nun Gottes erlösendes Reden und Handeln ins Spiel. Die Frage nämlich, was sagt Gott dazu? Ist es nicht erstaunlich, dass in diesen ganzen Prozessen hier, da spielt Gott gar keine Rolle? Das bin ich hier, das beschreibt mich, Andi Vetterli. Und bis zur vierten Frage ist da gar kein Gott. also hier ist, bin ich eigentlich ein Atheist sozusagen, oder? Da macht's und klöpft's und wütet's und tätscht's, Gott ist gar nicht da. Und jetzt kommt Gott hinein und jetzt wird die Frage plötzlich gestellt, wo ist in diesem Film Gott? Und diese Frage ist so entscheidend wichtig. Welche göttliche Wahrheit spricht in meine Situation und in meine Motive und in meine Reaktion hinein? Wenn ich meine, durch meinen Zorn etwas zu bekommen, was ich am meisten liebe oder was ich mir am meisten vom Leib halten will, wovor ich mich vielleicht auch am meisten fürchte, wie spricht Gott jetzt da in mein Herz hinein? Was ist sein konkretes Reden? Und hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann mir irgendeine biblische oder einige biblische Wahrheiten merken und sie mir in Erinnerung rufen und sie im entscheidenden Moment dann abrufen und sagen, Moment, Gott sagt mir doch Folgendes. Nun, David Paulson bringt in seinem Buch ein Beispiel richtig zornig. Er wendet den Psalm 23 eindrücklich auf eine Person an, die zornig ist, weil sie in einem Verkehrsstau sitzt. Seht ihr, jetzt denkt ihr, was hat Psalm 23 mit einem zornigen Verkehrsstau-Teilnehmer zu tun? Gar nichts, oder? Aber er schafft es auf eine so intelligente Art und Weise, Gottes Wort eben zu verbinden mit der konkreten Situation, dass wir völlig erkennen, das ist wirklich wunderbar, wie Gott in solche Situationen hineinreden kann. Ich kann das Beispiel jetzt nicht nennen, weil das geht relativ lang und es ist relativ ausführlich, aber im Buch werdet ihr das dann finden. Es braucht Zeit und es braucht auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, natürlich Bibelkenntnis, damit wir Bibelstellen finden, vielleicht auch gemeinsam in einem Gespräch finden, wo wir sagen können, das kann helfen, diese biblische Wahrheit kann helfen, um wirklich mir in meinem sündhaften Zorn zu begegnen und Veränderung zu bewirken. Ich habe eine andere Wahrheit aus dem Evangelium, die mir schon öfters geholfen hat und die ist aus der Bergpredigt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das alles wird euch hinzugefügt werden. Hier sagt mir Gott zuerst einmal in seiner Gnade, wende deinen Blick ab von dem, was du jetzt gerade willst, von dem, was jetzt gerade da so dein Bild ist vor Augen und schaue auf das größere Bild, schaue auf das Reich Gottes und auf die Ausbreitung des Reiches Gottes. Seht ihr, wenn ich im Auto sitze und nicht mein Wille geschieht, dann brauche ich den Blick, ja genau, es geht gar nicht um meinen Willen. Es geht um die Ausbreitung von Gottes Reich in allem. Überall auf der Welt weit weg und in meinem persönlichen Leben, während ich am Steuer im Auto sitze, bete ich, dein Wille geschehe, dein Reich komme jetzt in diesem Moment an mein Steuerrad oder an die Hupe oder wo auch immer. Und jetzt erkenne ich, dass ich zornig geworden bin, weil mein kleines Königreich in Gefahr war. Weil meine Freiheit beschnitten wurde und meine Grenzen übertreten worden sind. Und ich erkenne, dass ich ungerecht gehandelt habe und nicht der Vordermann. Gott sagt weiter zu mir, frage zuallererst, wie kann ich in dieser Situation Gottes Reich fördern? Indem ich Gleiches mit Gleichem vergelte oder das Böse mit Gutem? Überprüfe deine Situation anhand meiner Gerechtigkeit, trachte nach meiner Gerechtigkeit, sagt er, statt nach deiner. Und dann sagt Gott zu mir, du musst keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Glaubst du, du musst für dich selber kämpfen? Dass es niemanden sonst gibt, der für dich da ist, als nur du selber und du dein Recht aufrichten musst in dieser Welt, weil es sonst ja keiner tut. Glaubst du das wirklich? Was für ein Irrtum. Trachte nach meiner Gerechtigkeit, nach meinem Reich und ich werde dir alles andere, was du wirklich benötigst, hinzufügen. Ich werde dich rechtfertigen. Ich werde dein Anwalt sein. Glaubst du, wenn ich meinen Sohn für dich hingegeben habe, werde ich dir nicht auch das Geringere schenken? Das alles steckt in diesem kleinen Vers hier. Nur ein Vers, den ich anwenden kann auf eine konkrete Situation. Jetzt könnte man das mit ganz vielen verschiedenen Bibelversen tun, aber das ist nur ein kleines Beispiel. Und ihr findet für eure Situation vielleicht bessere Beispiele. Dann die nächste Frage ist, nun hat Gott zu mir geredet. Wie antworte ich? Nun, Gott ist eine Person. Gott ist kein Buch. Er redet zu mir durch ein Buch, aber wenn Matthäus 6,33 in meine Situation hineinredet, dann redet der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist zu mir. Und was tue ich dann? Er spricht zu meinem zornigen Herzen, der lebendige Gott, und darum ist es jetzt Zeit, ihm gebührend Antwort zu geben. Und manchmal hilft es auch tatsächlich, das laut zu tun. Denn ich habe jetzt erkannt, ich habe für mein Reich gelebt statt für Gottes Reich. Jetzt sollte ich ihm diese Sünde bekennen. Herr, vergib mir, dass ich den Fokus verloren habe hier im Auto. Vergib mir, dass ich dich vergessen habe. Vergib mir, dass ich atheistisch gedacht habe. Vergib mir meine Sünde der Unzufriedenheit. Vergib mir meine Begierde, von der ich gedacht habe, ohne das kann ich und will ich jetzt nicht leben. Ich drücke meine Dankbarkeit aus. Danke, dass du weißt, was ich brauche, dass du für mich sorgst. Danke, dass du für mich und meine Bedürfnisse und für mein Recht dich einsetzt. Wie und wann es dir gefällt. Danke, darf ich mich dir ganz anvertrauen. Und ich kann meine Unsicherheit ausdrücken. Herr, ich habe Angst, ich bin unsicher. Bewahre mich vor meinem Feind. Bewahre mich vor dem Satan, der mir eben die Falle stellen wird. Bewahre mich, gib mir die Weisheit, damit ich mich so verhalte, dass wirklich dein Reich ausgebreitet wird. Und zeig mir, was die nächsten Schritte sind. Gib mir Weisheit zu sehen, was die nächsten Schritte in dieser Versuchung ist. Wie Jakobus sagt, im Jakobus 1, im Zusammenhang mit Versuchung, mit Verführung, wenn dir um Weisheit fehlt, dann bitte darum, denn der Herr wird es dir gerne geben. Dann kommt die nächste Frage, nachdem ich Antwort gegeben habe auf Gottes Reden. Was tue ich? Was tue ich nun, nachdem ich Gottes Gnade begegnet bin? Ist die nächste logische Frage dann, was gibt es nun zu tun? Anstatt auf die Hupe zu drücken, anstatt verbal ausfällig zu werden, anstatt meinen Beifahrer verbal zu drangsalieren oder was es auch immer ist, was kann ich jetzt stattdessen tun? Der Apostel Paulus schreibt da eben im Epheser 5 auch, dass wir Bitterkeit, Wut, Zorn und Geschrei und Lästerung von euch wegtun sollen, samt aller Bosheit. Was soll ich denn dann tun? Seid aber nun zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich frage also danach, was kann ich anstatt mit Wut tun? Wie kann ich sonst, was sind die konstruktiven Worte, die ich nun folgen lassen könnte? Und hier sollten wir möglichst konkret sein. Anstatt im Stau nervös und laut zu reklamieren, den Vordermann zu beschimpfen, könnte ich jetzt für den Vordermann beten. Segne ihn oder sie. Ich könnte für all die Fahrer um mich herum beten, die auch noch da sind. Bewahre diese Frau vor einem Autounfall. Segne die kleinen Kinder, die hier drin sind. Schenk, dass sie dich schon bald kennenlernen. Ich könnte sogar einem, der, das ist dann die hohe Schule, einem, der sich auch nach vorne eindrängelt, die Vorfahrt lassen. Denn ich kann mir vorstellen, der hat es bestimmt auch eilig. Also ich lasse ihm die Vorfahrt. Das ist kein Masochismus, sondern Gnade. Und dann zuletzt die letzte Frage, die achte Frage, auch hier wieder dieselbe Frage wie vorhin, die vierte Frage, was sind die Konsequenzen des guten Handelns? Die Bibel legt viel Wert, wie gesagt, auf diese Konsequenzen. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, sagt der Apostel. In Bezug, im Umgang mit Geld sagt er, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Saat und Ernte ist tatsächlich ein Prinzip, das Gott in seine Bündnisse mit uns hineingelegt hat. Natürlich müssen wir aufpassen mit diesem Prinzip, das nicht immer sofort wirksam ist. So wie Hiob wurde schon angetönt, oder? Hiob, der hat was Schlechtes geerntet, oder? Also der hat seine Familie verloren, seinen ganzen Besitz, das war die Ernte. Der muss sicher was Schlimmes gesät haben, wenn die Ernte so aussieht. Also das wäre eine falsche Folge davon. Aber wir können trotzdem fragen, was können die guten Konsequenzen, was kann die gute Frucht, die gute Ernte davon sein, dass ich eben statt auf sündige Weise zornig bin, dass ich mit Demut und Liebe handle. Eine Beziehung könnte sich vertiefen. Eine Versöhnung könnte angestoßen werden. Langanhaltende Spannungen könnten abgebaut werden. Tief sitzende Bitterkeit könnte beginnen, sich langsam zu lösen. Ein Unfall könnte verhindert werden. Magengeschwüre könnten langsam zur Heilung fortschreiten. Statt dass der Tag ruiniert ist, ein gelingender Tag. Jesus könnte geehrt werden durch meine Demut und darum auch wieder das Reich Gottes gefördert werden. Der Blick auf die guten Konsequenzen hilft uns, richtig auf Gottes Reden und auf Gottes Evangelium zu antworten. Nicht nur in einem Gebet, vielleicht muss ich bei dem Bitte um Buße ja auch noch, nicht nur bei Gott, das habe ich hier nicht drin, also ich muss nicht nur Gott antworten und ihn um Vergebung bitten, ich muss wahrscheinlich auch noch zu meinem Ehepartner oder zu meinen Kindern oder meinen Eltern gehen oder meinem Mitarbeiter und ihn um Vergebung beten. Das ist, gehört da auch mit rein. Das wäre dann beim Verhalten dort natürlich anzusiedeln. Und ich glaube, mit diesem Muster kann es uns gelingen, dass wir langsam und allmählich, das ist ja nicht etwas, wie gesagt, das ich nur einmal anwende, sondern immer wieder mich daran erinnere, dass hier Veränderung geschehen kann durch Gottes Kraft, durch sein Wort. Aber die Heiligung ist ja immer etwas, wo ich eben auch mit beteiligt bin. Wir können diesen Prozess auch beschreiben mit Sündenbekenntnis, Buße, Umkehr, Vertrauen und Gehorsam. Und so sehen wir, dass diese acht Fragen eigentlich nicht irgendeine Theorie sind, sondern sie sind verwurzelt in dieser Abfolge, in der Erkenntnis, wer bin ich? Ich habe Johannes Calvin zitiert gestern, dass wir erst, wenn wir Gott angeschaut haben, erkennen können, wer wir wirklich sind. Diese Fragen können dazu helfen. Wer bin ich wirklich? Was geht in meinem Herzen wirklich vor? Und wie spricht jetzt Gott in diese Situation hinein? Und wie kann ich durch die Kraft der Vergebung und durch die Kraft der Buße und des neuen Vertrauens im Gehorsam leben. Das ist der Weg, wie wir in der Jesusähnlichkeit wachsen, inmitten vieler Herausforderungen, aber auch in den vielen Segnungen, die der Herr über uns täglich ausgießt. Wir haben hoffentlich gesehen, dass wir Weisheit brauchen, in diesen Dingen, Demut, Geduld, Barmherzigkeit und auch Geschwister, die uns helfen, die uns unterstützen, um diesen Weg auf konkrete Problemstellungen, nicht nur auf Zorn, diese Fragen, die helfen nicht nur bei Zorn, sondern auch bei anderen Dingen, die uns plagen, die uns Mühe machen, die tief in unserer seelischen Struktur festsitzen. Das sind keine einfachen Schritte zum Erfolg, sondern sie dienen zu einer lebendigen Begegnung mit Gott. Hier nochmals das Zitat: Der Mensch kann auf keinen Fall dazu kommen, sich selbst wahrhaft zu erkennen, wenn er nicht zuvor Gottes Angesicht geschaut hat und dann von dieser Schau aus dazu übergeht, sich selbst anzusehen. Hier sehen wir, dass eigentlich eine echte, tiefgreifende Veränderung nur durch die Gottesschau möglich ist. Keine Therapieformen anderweitig können das tun. Das kann nur die Gottesschau, die uns hilft, uns selber zu erkennen und dann wieder zurück zu Gott kommt und da die Kraft der Veränderung empfängt. Wo uns Gott begegnet, wo er unsere Situation einschätzt, wo er unsere Sünde aufdeckt, um sie uns wegzunehmen, wo er uns durch die Kraft seines Wortes und seines Geistes und seiner Auferstehung, wo er uns hilft, da fängt sich unser Denken und Handeln wirklich an zu verändern. So möge der Herr uns allen helfen, weiterhin auf diesem Weg Jesus ähnlicher zu werden, denn letztlich geht es genau darum, dass wir ihm ähnlicher werden und so seine Königsherrschaft in unserem persönlichen Leben ausgebreitet werden darf. Amen. Ich bete.